Und wir schauen in den Iran. Die Lage dort ist ja weiter desaströs. Das Internet bleibt blockiert. Das Blutbad des Mullah-Regimes endet einfach nicht. Und ein militärischer Angriff der USA könnte kurz bevorstehen. Damit hat zumindest Donald Trump ja gedroht.
So Iran's in big trouble. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. We don't want that to happen, but this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back.
We will hit them very hard where it hurts. Wir werden sie dort treffen, wo es weh tut, das sagt Donald Trump. Medienberichten zufolge, das haben Sie vielleicht in den Nachrichten schon gehört, verlegen die USA ja aktuell einen Flugzeugträger und mehrere Begleitschiffe in die Region dort. Die iranische Bevölkerung hofft unterdessen, dass auf welchem Weg auch immer es diesmal klappt mit einem Regimewechsel. Und auch hier in Deutschland mehren sich Stimmen, die sagen, ein Sturz des Regimes sei so greifbar wie nie zuvor. Der Penn Berlin lädt deshalb an diesem Sonntag zu einer Gesprächsrunde ins Berliner Ensemble ein mit der zentralen Frage Iran, jetzt Regime Change. Mit dabei ist auch die deutsch-iranische Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Daniela Seperi. Und mit ihr spreche ich jetzt. Guten Morgen, Frau Seperi.
Guten Morgen.
Für wie greifbar halten Sie einen Regimewechsel jetzt?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich bin mir sicher, dass es den Menschen im Iran gelingen wird, eines Tages dieses Regime zu stürzen. Ich glaube, dieser Moment kommt auch immer näher. Ob es jetzt in den nächsten Wochen und Tagen passiert, das kann ich leider nicht sagen.
Die Demonstrationen in diesen Tagen, auch gerade in den letzten Tagen, die waren ja wirklich massiv. Warum stürzt denn das Regime im Moment noch nicht?
Die Menschen stehen einem Regime gegenüber, das bis an die Zähne bewaffnet ist, das mit vollster Brutalität auf die Menschen zugeht. Es ist die Rede von Tausenden von Toten. Es sind brutale Massaker, die wir gerade erleben. Es bekommt internationale Unterstützung auch. Also beispielsweise durch Handel, der weiter betrieben wird. Dadurch wird ja auch dieses Regime weiter legitimiert. Dadurch, dass westliche Staaten weiterhin Gespräche mit diesem Regime am Leben halten. All das verlängert die Legitimation des Regimes künstlich weiter, aber das Regime steht mit dem Rücken zur Wand. Es hat internationale Partner verloren und jegliche Legitimation in der Bevölkerung.
Das Internet ist blockiert aktuell schon seit einigen Tagen. Es heißt, über Starlink könnte die iranische Bevölkerung wieder angebunden werden. Was hören Sie denn aktuell aus dem Iran?
Es ist gerade sehr, sehr schwierig, an Informationen zu bekommen. Seit Dienstag können Menschen aus dem Iran teilweise über das Festnetz ins Ausland anrufen. Umgekehrt ist es nicht möglich. Und in diesen Anrufen hören wir von dem Horror, der dort passiert. Die Menschen sagen uns, das, was ihr da drüben seht, das ist nicht mal ein Bruchstück dessen, was hier passiert. Leichenhelle, Leichenseele, die sich überfüllen mit Leichensäcken, Friedhöfe, die überfüllt sind, Angehörige, die verzweifelt ihre Familien suchen unter den Leichen. Eine Person aus Karaj sagte beispielsweise, dass sobald es nachts oder nachmittags dunkel wird, dass das Regime wahllos auf Menschen schießt, die auf der Straße sind. Also daran sieht man auch, wie sehr dieses Regime am Ende ist, weil es nur noch die Sprache der brutalsten Gewalt kennt.
Das ist wirklich ist ganz entsetzlich, was wir uns da vorstellen müssen. Wir haben hier eine Aussage von dem iranischen Menschenrechtsaktivisten Mahmoud Amiri Mogadam, der befürchtet dieses Szenario hier.
Even after they have stopped killing,
selbst wenn sie aufgehört haben, die Demonstranten zu töten und niemand mehr auf der Straße ist, dann werden sie zu denen gehen, die in den Gefängnissen sind. Und wir befürchten, dass wir Szenarien wie in den frühen 80er Jahren erleben werden, als Tausende von Demonstranten in Haft hingerichtet wurden.
Frau Seperi, Sie haben mal ein Patenschaftsprogramm für politisch Inhaftierte im Iran ins Leben gerufen. Was bedeutet denn die aktuelle Situation für diejenigen, die sowieso schon in Haft sind und an den aktuellen Demonstrationen gar nicht beteiligt sind?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Wir haben gesehen, dass in den ersten Tagen dieses Jahres, also während der Proteste, auch die Hinrichtungen weitergegangen sind und weiter zugenommen haben auch, weil eben jetzt natürlich die wenigsten in die Gefängnisse schauen. Auch das kennen wir von vorherigen Protestbewegungen. Und der Justizchef hat relativ zu Beginn der Proteste und auch immer wieder angekündigt, mit voller Härte gegen die Protestierenden vorzugehen, sie vor Schnellverfahren zu stellen und, Zitat, anders als 2022 keine Gnade walten zu lassen. Und da möchte ich nochmal erinnern, Hunderte und Abertausende wurden festgenommen, verurteilt, Dutzende wurden hingerichtet im direkten Zusammenhang mit den Frau-Leben-Freiheit-Protesten. Und letztes Jahr hatten wir mehr als 2000 Hinrichtungen, so viele wie seit 10 Jahren nicht mehr. Mhm. Und da macht uns natürlich große Sorge, was auch mit denen passiert, die jetzt neu festgenommen werden.
Sie haben einen Brief an die Bundesregierung initiiert, den mehrere Prominente auch unterschrieben haben, in dem die Politik zum Handeln aufgefordert wird. Was für Handlungen ganz konkret könnten denn von hier aus helfen?
Ja, beispielsweise das, was die iranische Diaspora und ExpertInnen seit Jahren fordern, nämlich in der Europäischen Union die Revolutionsgarde, also den Staat im Iran, die für diese brutale Niederschlagung der Proteste verantwortlich ist, auf die Terrorliste zu setzen. Oder beispielsweise den Handel mit der Islamischen Republik Iran einzustellen. Deutschland ist nach wie vor stärkster Handelspartner innerhalb der EU für dieses Regime. Gleichzeitig auch jegliche Form der Kooperation und Zusammenarbeiten einzustellen. Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Deutschland schiebt nebenbei nach Iran ab. Und anders als es Dobrindt gestern behauptet hat, sind das nicht nur in Anführungsstrichen Straftäter, sondern ganz viele Fälle, die ich kenne von konvertierten Christen, von homosexuellen Personen, die von Abschiebung bedroht sind, die noch nie Straftaten begangen haben. Jede Abschiebung setzt eine Kooperation mit dem aufnehmenden Land, also in diesem Fall mit diesem Regime, das für diese Massaker verantwortlich ist, voraus. Und das können wir nicht hinnehmen.
Schauen wir auch in dem Zusammenhang nochmal auf die USA. Donald Trump hat ja zum Beispiel Strafzölle auf die Länder angekündigt, die mit dem Iran handeln. Aktuell heißt es, dass ein Flugzeugträger der USA dort in die Region verlegt wird. Was erwarten Sie, was wird da passieren?
Ja, das ist so ein bisschen das Problem mit Donald Trump, dass er so unberechenbar ist. Er hat jetzt immer wieder gesagt, er würde militärisch eingreifen wollen und dann aber doch nicht. Und er würde Gespräche mit dem Regime führen wollen und dann aber doch nicht. Da fällt es mir so ein bisschen schwierig, vorherzusagen, was Donald Trump als nächstes tut. Ich befürchte, dass er es selber noch nicht weiß. Und das ist eben so das Gefährliche. Und das ist auch die Enttäuschung der Menschen im Iran, weil sie 2 Wochen lang immer wieder gehört haben, Hilfe sei auf dem Weg. In welcher Form auch immer diese Hilfe aussieht, das muss nicht zwingend militärische Intervention sein, da bin ich persönlich auch dagegen. Aber sie haben Hilfe versprochen bekommen und sie haben absolut nichts bekommen. Sie wurden von der internationalen Gemeinschaft ausnahmslos im Stich gelassen.
Schauen wir nach in unserer Radio3-Sendung Thaddäus und die Beobachter diese Woche am Dienstag. Da wurde hier diskutiert, inwiefern die Mullahs als Terrororganisation vielleicht einzustufen seien. Wie sehen Sie das? Ja, Hamas zum Beispiel wäre so ein Beispiel. Würde so eine Einordnung was nützen?
Nun ja, also das ist ja das, was ich eben gesagt habe, die Revolutionsgarde auf die Terrorliste zu setzen, wäre für das Regime ein sehr harter Schlag. Die Revolutionsgarde, müssen Sie sich vorstellen, ist ein zweites Militär, das damals von Khomeini gegründet worden ist, um die Islamische Revolution von 1979 zu verteidigen und in die Welt zu verbreiten. Und diese Revolutionsgarde unterstützt die Hamas, die Hisbollah, alle Terrorproxys in der Region und ist halt eben für diese brutale Niederschlagung der Proteste immer verantwortlich, mit beispielsweise den Basij-Milizen. Und aber, und das ist besonders wichtig, die Revolutionsgarde hat sich über die Jahre zu einem zweiten Staat innerhalb dieses Staates etabliert. Es hat wichtige Führungspositionen in Politik und Wirtschaft. Und die auf die Terrorliste zu setzen, würde de facto bedeuten, das gesamte Regime auf die Terrorliste zu setzen. Und das wäre ein sehr, sehr großer Schlag für das Regime. Das merkt man auch an den Reaktionen der Machthaber jedes Mal, wenn Europa darüber diskutiert.
Diesen Sonntag findet jetzt die Gesprächsrunde vom PEN Berlin statt zur Situation im Iran, im Berliner Ensemble. Was erhoffen Sie sich, was so eine Veranstaltung bringen kann?
Ja, ich hoffe mir, dass wir da auch Sichtbarkeit für das Thema Iran schaffen können und Solidarität zeigen können, aber auch über dieses Thema diskutieren können. Es ist auch ein Vertreter der CDU-Fraktion aus dem Bundestag dabei, um da auch nochmal Forderungen in die Politik mit reinzugeben. Und der PEN Berlin hat sich ja auch über die vergangenen Jahre immer wieder für die Menschen im Iran eingesetzt, auch in Momenten, wo niemand hingeschaut hat. Und auch das eben weiterzutragen über mediale Arbeit hinaus in die Gesellschaft hinein und darüber zu informieren, was da gerade passiert.
Und sehr herzlichen Dank fürs Gespräch an dieser Stelle.
Danke Ihnen.